miteinander. Seid herzlich gegrüßt und gesegnet durch Gottes Wort. Einen besonderen Freund oder Gast möchte ich extra begrüßen. Das ist der Sigi Palmhoff. Da streckt er die Hand entgegen. Ein ehemaliger Arbeitskollege von Inge. Und der sich vor über 10 Jahren im Römerhaus Birkenhof auch dann bekehrt hat, zum Herrn finden konnten. Und er macht gerade Pfingsturlaub in Allgäu, weil er das Allgäu so lieb gewonnen hat und da auch bleiben wollte. Aber dann hat er leider das Römerhaus und den Birkenhof zugemacht. Und dann ist er zurück in seine alte Heimat, in die Kölner Gegend. Aber kommt noch ab und zu oder fast regelmäßig, kann man sagen, ins Allgäu, um dort Touren zu machen, Bergtouren, weil das so seine Leidenschaft ist und das ihm auch hilft. Auf dem Berg ist man ja immer dem Herrn näher, eine Begegnung auch mit Gott zu haben. Heute ist Pfingsten. Und die Christen erinnern sich daran, dass vor 2000 Jahren circa etwas passiert ist, nämlich dass der Heilige Geist auf diese Erde kam, auf Menschen, die sich nach der Predigt von Petrus bekehrt haben, 3000 Leute, 3000 Menschen und dann in die Menschen, in die bekehrten Menschen kam. Und auch heute wohnt der Heilige Geist noch in denen, die eine Bekehrung erlebt haben, die von Gott wiedergeboren sind, die Kinder Gottes sind und die sich Christen nach der Bibel nennen dürfen. Also ich will jetzt heute keine Pfingstpredigt halten. Der Axel, der hat es schon wirklich vorweggenommen, wunderbar erklärt. Für alle, die nicht wissen, was man eigentlich an Pfingsten feiert, außer dass man Ferien hat und einen vorgezogenen Urlaub machen kann. Also als unsere Kinder klein waren, haben wir auch immer einen Pfingsturlaub macht. Wir sind fast nie in den Sommerferien weggefahren, sondern meistens an Pfingsten. Ja, also keine Pfingstpredigt, da haben wir eigentlich auch schon am letzten Sonntag gehört über die Kraft des Heiligen Geistes, die in den Gläubigen wohnt. Und so kann ich jetzt heute mit einer kleinen Bibelarbeit weitermachen. Das Thema wäre gute Gewohnheiten eines Christen und seine guten Werke. Und dazu wäre es von Vorteil, wenn man sein Schwert des Geistes, also die Bibel, bei sich hat, weil das ist eine gute Gewohnheit, wenn man das zum Gottesdienst mitbringt. Und wir steigen ein mit Epheser 2, Vers 10. Epheser 2, Vers 10 zum Nachlesen und nicht nur zum Hören. Denn wir sind seine, Gottes Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln, damit wir in ihnen leben sollen. Wir sind seine Schöpfung, eine neue Schöpfung, neu gemacht, durch Gott selbst. um die Werke zu tun, die er vorbereitet hat. Gott hat seinen Sohn gegeben, hingegeben in seiner Liebe und Gnade, dass wir die Werke tun können, die er vorbereitet hat. In den Versen 8 und 9 lesen wir, wie man Christ wird. Denn aus Gnaden seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also in bedingungsloser Liebe, in unverdiente Gnade hat Gott seinen Sohn gegeben. An einer anderen Stelle heißt es, Gott hat die Menschen in dieser Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und dann sehen wir hier in dieser Stelle des Epheserbriefes, durch den Glauben nimmt jemand dieses Geschenk, das Gott gegeben hat, an. Nicht durch Werke, nicht durch eigenes Bemühen zu Gott kommen, sondern im Glauben, dass er das, was er sagt, stimmt. Dass er nur allein retten kann. Retten kann von der Eigenwilligkeit, von der Rebellion, inneren Rebellion. Ich möchte ja eigentlich ein Leben ohne Gott führen. Und viele Menschen, wie die Manuela das gesagt hat, durfte auch 2 Stunden am Bus sein und hat das gleiche Erlebnis. Die wollen nur ins Gespräch kommen über die Rechtfertigung, über ihre Selbstgerechtigkeit, dass sie ohne Gott leben können und wollen. Also zumindest habe ich das in 2 Gesprächen auch so erlebt. Und das ist das, in dieser Welt leben wir heute. Und da haben wir diese Botschaft der Errettung durch Gott, die frohe Botschaft, das Evangelium, dass er den ersten Schritt macht und dass ich mich nicht bemühen muss, um zu ihm zu kommen. Dass er dieses Wunder gab, die Verheißung des Heiligen Geistes, die Jesus versprochen hat, dass er den senden wird, den Beistand, dass er den ausgeschüttet hat, dass alle, die das in Anspruch nehmen, aufnehmen, sich bekehren, umkehren, Buße tun, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und dann auch in dem Heiligen Geist leben. Und was in dieser Stelle wirklich wichtig ist, ist dann auch dieser Vers 10, damit der Gerettete dann in guten Werken lebt. Und jetzt haben wir hier in dieser Stelle 2 Werke. Einmal in Vers 9, nicht aus Werken, nicht aus dem eigenen Handeln, um Gott zu gefallen. Das sind diese unnützen, unbrauchbaren oder die Bibel sagt sogar tote Werke. Zum Beispiel in die Kirche gehen, in die Synagoge, in die Moschee gehen, um Pflichtgebete zu erfüllen. Münzen in einen Beutel oder Opferstock zu werfen. Wallfahrten zu machen. Und so weiter. Und das kennen wir aus den Religionen. Aber wir kennen auch von den Gläubigen, dass sie fromme Dinge tun. Dass wir fromme Dinge tun, dass wir meinen, Gott würde es gefallen, wenn wir bestimmte Kleidung oder Haartracht tragen. Dass wir Geld, unser Geld, mein Geld, aus Pflicht heraus abgeben. Und nicht erkennen, wie bevorzugt wir als Christen auch sind, dass wir von Gott eingesetzt sind, zu diesem guten Werk Treuhänder für sein Geld zu sein. Sein Geld, das er uns zur Verfügung stellt. Im Gemeindebrief wird auch kurz jetzt der Geldkurs, den Thomas Stüttenau anbietet, vorgestellt. Und ich kann das nur empfehlen, meldet euch dazu an. Ihr werdet gesegnet sein. Weil in der Gemeinde wird wenig gelehrt über den Umgang mit Geld. Und Jesus sagt mehr über das Geld wie über die Errettung. Ist euch das schon mal bewusst geworden? Also, und manche geben mir Geld und Pflichtgefühl und ich schließe mich dann nicht aus. Macht man einen Dauerauftrag. Und überlegt gar nicht, dass ich Treuhänder bin für den lebendigen Gott mit den Mitteln, die er mir zur Verfügung stellt, mit den Talenten und nicht nur mit geldlichen, materiellen Talenten, sondern mit meiner Arbeitskraft, mit meinem Dienstwunsch. Und so kann sogar das Bibellesen und eigenwillige Gebete zu den toten Werken zählen. Dass man in diese Routine kommt und gar nicht mehr mit dem Herzen bei der Sache ist. Tote Werke sind, wenn sie nicht aus der Liebe zu Gott und zum Nächsten motiviert sind. Aus diesen zwei Geboten, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und deshalb sagt hier unsere Stelle, nicht aus Werken, wo Leute meinen, sie könnten Gott gefallen oder sich zur Errettung noch etwas dazu verdienen. Aber auf der anderen Seite die Werke zu tun, die Gott vorbereitet hat. Nicht auf das sich jemand rühme, auf die Schulter klopft und sagt, Manfred, gut, dass der Herr dich ausgewählt hat. Kannst was für ihn machen. Obwohl Jesus sagt, ich kann gar nichts machen, das ihm Ehre bereitet, ihm gefällt. Ich kann nichts tun ohne ihn. Und gute Werke sind von Gott vorbereitet und zielen auf seine Ehre. Sie sind bestimmt von einer herzlichen Beziehung zu ihm. Und zu den Menschen, zu den Geretteten, wie denen, die noch nicht gerettet sind. Und das Bekanntgeben und das Mitteilen und das Zeugnissein den Menschen gegenüber, das ist ein gutes Werk. das Mitteilen von dem, was Gott in meinem Leben getan hat. Und nicht nur die Errettung, sondern was er täglich tut, wenn ich in der Beziehung mit ihm lebe. Das war das Fazit meiner letzten Predigt aus dem Titusbrief. Und dort erinnerte Paulus den Titus mehrmals, dass er mit Nachdruck ermahnen soll, die jungen Christen auf Kreta, und sie zurechtwies oder zurechtweisen sollte, eifrig gute Werke zu tun. Sei darauf bedacht, bekräftige dies mit allem Nachdruck, wird dem Titus gesagt. Und nicht nur dem Titus, sondern das gilt auch für uns heute. Für gute Werke sind jedoch gute Gewohnheiten. Das heißt, geistlich motivierte Gewohnheiten ein Muss. Wir können keine guten Werke tun, wenn wir nicht gute geistliche Gewohnheiten haben. Nämlich aus dem Wort zu leben, mit Gott Dinge absprechen und in dem zu wandeln, was er schon vorbereitet hat, nämlich die guten Werke. Da komme ich zu der Zentralstelle heute und wir lesen 2. Timotheus 3, die Verse 14 und 17. Da geht's um gute Gewohnheiten und um gute Werke. Dem Timotheus, ein anderer Mitarbeiter des Paulus, dem wird in diesem Pastoralbrief, diesem Vermächtnis, das Paulus auch speziell für den Timotheus und auch für uns heute natürlich hinterlassen hat, wird gesagt in Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und das bezieht sich auf das, was der Paulus dem Timotheus beigebracht hat, wo Timotheus sich daran gewöhnt hat, in dem zu leben, worin der Paulus ihn auch trainiert hat. Und in Vers 15 geht's noch weiter, und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, weil er von Kindheit an daran gewöhnt war, sich durch seine Großmutter Lois und seiner Mutter Eunike in die Schriften und damals die alttestamentlichen Schriften natürlich zu vertiefen. Weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, eine weise Lebensführung einzuüben, wie es uns Sprüche zum Beispiel gleich im ersten Kapitel sagt, und das Evangelium, die Errettung durch den Glauben an Jesus Christus, dir bewusst zu machen, weil du ein Botschafter an Christi Stadt bist. Und dann sagt das Wort, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und darüber gibt es viele Predigten, über diese nützlichen Dinge, die das Wort Gottes auch hat. Aber ich betone heute den Vers 17, damit der Mensch Gottes, diese neue Schöpfung, der Wiedergeborene, ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Der Umgang mit Gottes Wort, mit welcher Herzenshaltung, mit welchem Ziel soll uns jetzt noch beschäftigen? Dazu habe ich eine Folie aufgelegt, wenn die bitte als die erste Folie eingeblendet wird. Eine Handillustration von den Navigatoren übernommen. Die Navigatoren waren sind eine amerikanische Organisation, die nach dem Krieg den Deutschen in ihrem Elend aufhelfen wollten, nicht nur materiell, sondern geistlich, und die das Wort Gottes lieb machen wollten, auch in Deutschland. In Rumänien ist es so, hat mir Lucian gesagt, dass das, was man stille Zeit nennt, dass man sich selber mit Gottes Wort beschäftigt und betet und jeden Tag möglichst dann in der Beziehung zu Gott geht, dass das erst mit den Amerikanern, mit der Wende nach Ceausescu gekommen ist. Vorher haben die nur sonntags die Predigt gehört. Und so war es auch in Deutschland. Und die Navigatoren haben da etwas Gutes getan, uns zu bringen, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen können. 5 Aneignungen und Aufnahmen des Wortes Gottes anhand der 5 Finger. Da wäre der kleine Finger das Hören. Römer 10, Vers 17 sagt, die Verkündigung oder der Glaube kommt aus der Verkündigung, und die Verkündigung muss natürlich aus dem Wort Gottes stammen, dass der Glaube wachsen kann. Und da denken wir zuerst einmal natürlich an die Predigt, an das, was wir gewohnt sind, ja heutzutage am Sonntag oder vielleicht sogar am Mittwoch in der Bibelstunde zu hören. Immer mehr nimmt auch die Internetbotschaften zu. Du kannst ja da über alles dich informieren im Internet. Also über geistliche Dinge auch. Das zweite, der Ringfinger, also die Hand so, der Ringfinger. Das Lesen des Wortes Gottes. Und das ist ein Vorrecht heute, das Wort Gottes zu lesen. Bis 1956 war es den Katholiken verboten, in der Bibel zu lesen. Denn die Kirche sagte, die Laien, die Idioten, also Laie heißt Idioten, die haben kein Verständnis für Gottes Wort. Da muss man studiert sein, da muss man gelehrt sein, da muss man ordiniert sein. Der Priester allein darf das tun. Und sie haben versäumt zu sehen, was Johannes am Ende seines Lebens schreibt, im letzten Buch der Bibel. Und das möchte ich mit euch aufschlagen. Offenbarung 1, Vers 3. Glückselig ist der, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Und Johannes wird durch die Offenbarung Christi das nicht umsonst am Schluss des Wortes Gottes gesagt, weil es dann nach dieser Zeit, als die Offenbarung fertig war, als Wort Gottes, als Neues Testament vollständig war. Und wir es lesen sollen, und nicht nur die Offenbarung natürlich, sondern die ganze Heilige Schrift. das Alte und das Neue Testament. Und man soll das mit Plan machen. Nicht einfach heute mal das, morgen mal das, sondern ein Bibelleseplan wäre sinnvoll, der einem durch die Bibel führt. Nicht nur das Neue Testament, sondern auch das Alte ist wichtig. Das Lesen, Ringfinger, Mittelfinger, das Studieren, als in Apostelgeschichte 17 berichtet wird, dass der Apostel Paulus mit seinen Mitarbeitern nach Thessaloniki kam, ist er in die Synagoge gegangen und hat den Juden das Evangelium gesagt und er wurde fortgejagt. Dann ist er in einen Nachbarort gegangen, Beröa, und hat das Gleiche dort gemacht und dort waren die Juden edler gesinnt, sagt uns das Wort. Denn das edler Gesinntsein bezog sich auf, dass sie forschten in der Schrift, ob das, was Paulus sagt, dort auch schon vorhergesagt wurde, dass Jesus schon im Alten Bund immer wieder aufleuchtet und alle prophetischen Verheißungen auf ihn zutreffen, die im Alten Bund gemacht wurden. Aber das Forschen, das Studieren, das erfordert Zeit. Und das haben wir ja immer weniger Zeit. Ein internetfreier Abend wäre ja mal eine Chance anzufangen, das Wort Gottes zu studieren und die 3-4 Stunden, die du da im Internet verbringst, ja, vielleicht sind es nicht ganz so viele, aber ja, dazu benutzen, um zu forschen, was dieses Wort sagt. Dann kommen wir zum Ringfinger. Auswendig lernen. Psalm 119, 11 sagt, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen. Und das heißt auswendig lernen. Und Jesus hat das gemacht. Er konnte die ganze Schrift auswendig. Er hat oft zitiert, was auf ihn hinwies. Er hat oft Zeugnis gegeben von dem, was Gott sagt. Und das ist ja auch für uns wichtig, dass wir Botschafter an seiner Stadt sind und dass wir wissen, dass wir einem Menschen, der nicht gerettet ist, sagen können, Jesus sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ganz gewiss, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Der kommt nicht in das Gericht, sondern er ist von dem ewigen Tod zum ewigen Leben hindurchgedrungen. Und wenn du dann noch dein Wort Gottes dabei hast, deine Bibel, und es selber markiert hast, dann kannst du das dem anderen zum Lesen geben, dass er das auch sieht. Das ist unser Zeugnis, dass wir das Wort auch im Herzen haben. Und zum anderen hat es noch den Vorteil, dass wir vor der Sünde, vor Versuchungen bewahrt bleiben. Und auch das hat ja Jesus erlebt, als er in der Wüste war und vom Teufel versucht wurde. Was hat er da gesagt zum Teufel?
Es steht
Sehr gut, es steht geschrieben. Dem Teufel musste er die Buchrolle nicht hinhalten, weil der wusste schon ganz genau, was da drin geschrieben steht. Weil er selber das Wort dann zitiert hat, aber in einem anderen Zusammenhang. Und Jesus ihn korrigieren konnte und sagen konnte, aber es steht auch geschrieben. Und so können wir auch, unter Vers 11 in Psalm 119 geht ja noch weiter, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Bibelmemory ist da eine gute Hilfsorganisation und ein Bruder hat mal vor ein paar Wochen auch das hier in unserer Gemeinde vorgestellt und es gibt da eine Beschreibung davon, die sieht so aus, er hat da einige Broschüren hat er da zurückgelassen, ich weiß nicht, wo die irgendwo zu finden sind, aber es wäre sehr gut, wenn sich jemand auch dafür entscheiden könnte, mit dieser Hilfestellung, dieser Organisation Bibelmemory, die das Motto haben, auswendig, inwendig, anwendig, anzufangen, das Wort auswendig zu lernen. Inge und ich, wir haben das von praktisch nach unserer Wiedergeburt gemacht, in der Gemeinde, in der wir waren. Da hatte man noch viel Zeit, ich weiß. Davon leben wir heute noch. Und wenn ich jetzt neue Verse lernen will, dann fällt mir das schwer. Das ist nicht so leicht. Und da wird auch wieder deutlich, da brauchen wir einander. Da können wir einander ermutigen, einander abfragen. Geschwister zum Abfragen einbinden. Und dann kommt der Daumen. Nachsinnen über Gottes Wort. Und da sagt schon der Psalm 1, wohl dem, der nicht, wer hilft mir? Wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Und die wichtige Verheißung kommt dann, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, am Wort Gottes. Seine Lust hat. Und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Ich singe das Lied jetzt nicht, aber ich hab's in mir. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und da hört das Lied auf. Aber das Wort Gottes geht weiter. Und alles, was er tut, gerät wohl. Und was alles ist damit wohl gemeint? Wenn das Wort sagt, alles. Also dann sind nicht meine eigenen Fähigkeiten oder Dinge gefragt, sondern dann sind die Werke, die Gott vorbereitet hat, die guten Werke sind dann angesprochen. Schon im Alten Bund. Und das Ziel diesen Umgang mit dem Wort ist immer das Nachsinnen und danach auch tun. Die Anwendung, die Veränderung des Lebens, die Umgestaltung in das Bild Jesu Christi. Die guten Werke, wozu wir einander ermutigen sollen. Jetzt habe ich nur ein paar rhetorische Zusatz. Fragen, die machen wir ganz kurz. Welches ist der wichtigste Finger? Das ist eine subjektive Frage, weil du entscheidest es, welches für dich der wichtigste Finger ist. Eine objektive Frage wäre, welches ist der stärkste Finger? Das kann man nämlich nachmessen. Und das ist der Daumen. Aber noch eine wichtige Frage, die du selber für dich beantworten kannst. Welchen Finger benutzt du, um Zugang zu Gottes Wort zu gewinnen? Viele sagen mir, den kleinen Finger. Das bin ich gewohnt, dass ich auf Gottes Wort höre. Und dann gibt es eine Untersuchung, die belegt, allein durch das Hören bleibt wenig hängen. Und das trifft hauptsächlich auf unsere heutige Zeit zu. Deshalb, weil wir reizüberflutet sind, informationsgesättigt sind. Und wenn du nur eine Stunde am Tag auf dem Handy verbringst, da gibt's wahrscheinlich eine Untersuchung dazu, wie viel Infos, wie viel Reize du da kriegst. Und deshalb ist das Hören heute alleine nicht genug. Zweite Folie, das wird durch diese Illustration verdeutlicht, die ist aus dem Buch Die verlorene Kunst des Jüngermachens. Und da sehen wir diese fünf Finger in der aufsteigenden Linie. Und für mich ist gerade der Zeigefinger mein Zeugnis, dass ich den Menschen in der Gemeinde gegenüber, den Gläubigen gegenüber habe oder auch denen, die Jesus noch nicht kennen. Und das Auswendiglernen ist mir wieder neu wichtig geworden. Und dann der Daumen, wenn es um die Anwendung geht. Natürlich sind die anderen Finger auch alle Voraussetzung für diese zwei letzten Finger. Alle sind wichtig. Was passiert, wenn der Daumen wegbricht? Nochmal? Dann fällt die Bibel runter. Der Daumen hat da die Fähigkeit, mit allen anderen vier Fingern in Kontakt zu kommen. Also mit dem Hören, mit dem Lesen, mit dem Studieren und mit dem Auswendiglernen. Das Nachsinnen. Und wenn aus irgendwelchen Umständen, und vielleicht kann das auch bei uns passieren, es verboten wird, dass wir die Bibel festhalten können mit dem Daumen, was bleibt? Das Wort im Herzen bleibt und darüber kann ich nachsinnen. Jesus war mir oder ist auch uns darin ein großes Vorbild. Nach seiner Gewohnheit hat er was gemacht? Nach seiner Gewohnheit ging er in die Synagoge, hat das Wort aus der Schriftrolle gelesen, die ihm gereicht wurde, hat das Wort ausgelegt auf sich, verkündigt. Nach seiner Gewohnheit ist er oft auf einen Berg gegangen, hat sogar die ganze Nacht durchgebetet. Und er hat nicht nur gebetet oder nicht in dem Sinn gebetet, wie wir das verstehen, sondern er hat mit seinem Vater die Dinge abgesprochen, die er vorbereitet hat, dass er sie tun soll. Er ist an einem einsamen Ort sogar in die Wüste gegangen, hat gefastet und hat diese Zeit benutzt, um nachzusinnen. Und dem war es nicht langweilig. Und mit seinem Vater zu reden. Ich glaube, was uns fehlt heute, ist nicht die Erkenntnis über sein Wort. Ich bin jetzt fast 50 Jahre gläubig, wiedergeboren, ein Kind Gottes, Christ. Ich weiß nicht, wie viele Predigten ich schon gehört habe. Der meiste Gewinn habe ich, wenn ich mich mit anderen über das, was ich gelesen, studiert habe, austausche und wenn ich das tue, was er sagt. Und deshalb ist der Daumen vielleicht das, was gerade dran wäre. Ich gebe noch zum Schluss einen Rat. Es geht immer besser zu zweit als allein. Dieses Wort trifft auch dazu, sich so eine neue Gewohnheit einzuüben. Lies mit jemandem zusammen die Bibel, bet mit jemandem regelmäßig, studiere das Wort Gottes. Ein Bibelstudiersamstag ist am 17.06. in Markt Oberdorf, da geht es um den 2. Timotheusbrief. Lass dich doch einladen dazu. Ein Tag im Jahr. Mal einen Brief der Bibel mit anderen zusammen zu studieren. Anmeldung ist erforderlich. Der Benni hat auch mal rumgeschickt im E-Mail die Einladung. Man kann sich auch bei mir anmelden, denn ich möchte da hingehen. Markt Oberdorf ist nicht sehr weit. Lerne Gottes Wort auswendig, zusammen mit jemand. Sinne über die Miteinanderverse der Schrift nach, des Neuen Testaments, des Neuen Bundes. Und red mit jemand darüber. Frag jemand anders. Als Ermutigung zum Schluss noch ein Wort Gottes aus dem Kolosserbrief. Dann bin ich am Ende. Dritte Folie bitte. Ist sie gekommen? Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Eine andere Übersetzung sagt, unter euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Wenn das in dein Herz fällt, dieses Wort Gottes, dann bist du bereit für gute Werke. Und du wirst sie tun, weil der Heilige Geist dich dahin führt. Nämlich einander zu lehren und zu ermahnen. In Weisheit, nicht um dem anderen eine Ohrfeige zu geben, sondern als Ermutigung füreinander. Ich möchte beten. Beliebe uns, lieber Vater im Himmel. Beliebe uns durch den Heiligen Geist, dass wir deinen Willen suchen. Dass wir deinen Willen tun, dass wir gute Werke tun. Herr Jesus Christus, hilf mir, mich an deinem Wort zu freuen, wie einer, der reiche Beute macht. Wie einer, der dich lieb haben will. Danke, dass du uns ziehst durch deinen Geist. Danke, dass wir zum Lob deiner Ehre was sein dürfen. Amen. Übrigens, ein Bibelleseplan, unser täglich Brot, habe ich übrig. Wer das haben möchte, kann es dann nachher bei mir abholen.